Ein Ehepaar sitzt beim Essen. Mit angewidertem Gesicht schiebt der Mann seinen Teller dem Hund zu. Die Frau ist entsetzt. Aber Otto, meint sie, du willst doch wohl nicht dein Essen dem Hund geben. Nein, brummt Otto mürrig, ich will nur tauschen. Wir alle mögen Wir alle mögen gutes Essen, oder? Ich habe kürzlich gelesen, was bei einigen der denkwürdigsten Ereignisse der Geschichte serviert wurde. So wurde beispielsweise beim Amtsantritt des amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln im Jahr 1865 das Abendessen um Mitternacht auf einem 75 Meter langen Buffettisch serviert. Auf der Speisekarte standen unter anderem Rinderzunge in Gelatine und Kalbsfußsülze, oder wer es mag. Ein anderes interessantes Essen war die erste Mahlzeit auf dem Mond. Diese ganz besondere Mahlzeit im Jahr 1969 bestand wohl aus Speckwürfeln, Zuckerkeksen und Kaffee. Klingt ja gar nicht so schlecht, wobei ich glaube, die Aussicht war wahrscheinlich wichtiger als das Essen. Heute geht's aber nicht um ein Essen mit besonderer Aussicht oder besonderen Zutaten. Heute geht's mir um ein letztes Essen. Und letzten Mahlzeiten wird genauso wie letzten Worten oft eine große Bedeutung beigemessen. Wie sieht's denn mit letzten Mahlzeiten aus? Die ägyptische Königin Kleopatra verschlang wohl eine Handvoll Feigen, bevor sie zu Boden ging. Kaiser Napoleon aß vor seinem letzten Atemzug Leber- und Speckkoteletts, sortierte Nieren, Knoblauchtoast und geröstete Tomaten. Der Schauspieler James Dean aß kurz vor seinem Tod ein Stück Apfelkuchen mit einem Glas Milch. Elvis Presley dagegen verschlang 4 Kugeln Eiscreme und 6 Schokokekse, bevor er einen tödlichen Herzinfarkt erlitt. Ob das was miteinander zu tun hat, weiß ich nicht. Und der Bankräuber Walter LeGrand bestellte vor seiner Hinrichtung im Jahr 1999 wohl 6 Spiegeleier, 16 Speckstreifen, eine große Portion Rösti, ein Ananassorbet, ein Frühstückssteak, einen Becher Eis, trank 7-Up, Cola, Dr. Pepper, scharfe Soße, Kaffee mit 2 Zuckerpäckchen und nahm noch 4 Kaubonbons. Man muss ja gut genährt sein, bevor man stirbt. Jesus dagegen traf sich am Abend vor seiner Kreuzigung mit seinen Freunden, um sein letztes Mahl einzunehmen. Dieses Abendmahl war reich an geistlicher Bedeutung mit einer süßen Symbolik, die auf das erste Passafest zurückgeht. Denn dieses jährliche Mahl erinnerte an den entscheidenden Moment in der Geschichte Israels. Und es wurde jedes Jahr auf dieselbe Weise gefeiert. Jesus war fest entschlossen, dieses Abendmahl mit seinen Jüngern zu feiern. Er wollte seinen Jüngern den Sinn seines letzten Mahles erklären. In Lukas 22, Vers 15 lesen wir, und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Also diese Formulierung bedeutet, ich habe es mir sehnlichst gewünscht. Und weil es Jesus so wichtig war, möchte ich mir dieses Ereignis heute gern zusammen mit euch ansehen, bevor wir es miteinander feiern. Wir lesen von dieser Begebenheit in Markus 14, in den Versen 22 bis 32. Und dort heißt es, und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, nehmt, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den. Und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich es aufs Neue trinke im Reich Gottes. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus sprach zu ihnen, ihr werdet alle Ärgernis nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber sagte zu ihm, und wenn sie alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber redete noch weiter, auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten sie alle. Im Grunde wollten die Jünger mit diesem Festessen einfach nur der Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Gefangenschaft gedenken. Aber Jesus initiierte stattdessen ein neues Fest, das die zeitlose Befreiung feiert, die durch das Blut des sündlosen Lammes Gottes kommt. Jedes Element des Passamahls hatte eine symbolische Bedeutung. Das ungesäuerte Brot stand beispielsweise für die Eile, mit der die Israeliten Ägypten verließen. Bittere Kräuter erinnerten an den Schmerz der Sklaverei. Ein Mus aus Früchten, der wie Lehm aussah, erinnerte an die Zwangsarbeit in Ägypten. Salzwasser erinnerte an die Tränen, die die Israeliten vergossen haben. Das Passahlamm erinnerte an Gottes barmherziges Vorübergehen an den Häusern. Und der Wein symbolisierte das Blut, das an die Türpfosten gestrichen wurde. Und dabei wurde bei diesem Fest gleich viermal aus einem Kelch Wein getrunken. In 2. Mose 6, Vers 6 bis 8 wird beschrieben, wie Gott Mose erneut beauftragt hat, die Israeliten aus Ägypten herauszuführen. Und dort in diesen Versen lesen wir: Darum sage den Israeliten, ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen, und will euch erretten von eurem Frondienst und will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein, dass ihr es erfahren sollt, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch wegführt von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen, und euch bringt in das Land, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe. Das ich geben will Abraham, Isaak und Jakob, das will ich euch zu eigen geben, ich, der Herr. In Anlehnung an diesen Text hielt wohl auch Jesus bei dieser Mahlzeit vier verschiedene Kelche hoch. Vier verschiedene Kelche mit Wein, die jeweils einen dieser Ich-Will-Sätze repräsentieren. Erstens der Kelch der Rettung. Ich will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Zweitens der Kelch der Befreiung. Ich will euch erretten von eurem Frondienst. Drittens der Kelch der Erlösung. Ich will euch erlösen mit ausgerecktem Arm und durch große Gerichte. Und viertens, der Kelch der Erneuerung. Ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein. Und hier sehen wir, Gott war schon immer eifrig bestrebt, zu retten, zu befreien, zu erlösen und zu erneuern. Davon profitierten die Israeliten in Ägypten genauso, wie wir es heute noch tun. Das Festmahl, das sie damals feierten, begann damit, dass Jesus als Gastgeber den Segen über den ersten Kelch sprach. Und dann wurde der Tisch mit dem gebratenen Lamm gedeckt. Danach wurden alle Speisen entfernt und der zweite Becher mit Wein gefüllt. An diesem Punkt war es üblich, dass ein Sohn seinem Vater eine Frage stellte, nämlich: Wie unterscheidet sich diese Nacht von allen anderen Nächten? Und wahrscheinlich übernahm einer der Jünger, vielleicht der Jüngste, diese Aufgabe bei Jesu letztem Abendmahl. Und daraufhin wird Jesus in der Rolle des Vaters die Geschichte Israels rezitiert haben. Danach wurden erneut verschiedene Teller auf den Tisch gestellt. Jesus nahm nacheinander die einzelnen Symbole von den Tellern, darunter auch die bitteren Kräuter und die ungesäuerten Brote. Er nahm diese Dinge und erklärte die Bedeutung jedes Einzelnen. Alles lief nach Plan ab. Die Jünger kannten den Ablauf und sie konnten eigentlich auch jedes einzelne Wort mitsprechen. Aber in Markus 14, Vers 22 änderte sich alles, denn Jesus wich vom Plan ab. Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Nehmt, das ist mein Leib. Jesus nahm das Brot, dankte dafür, brach es und gab es seinen Jüngern davon. Soweit war alles ganz normal. Wahrscheinlich sprach er dabei diesen Segen über das Brot, dieses: Gesegnet bist du, Herr unser Gott, der du das Brot aus der Erde hervorbringst. Diesen Segen oder vielleicht einen ähnlichen. Was Jesus aber dann sagte, hat die Jünger garantiert verblüfft. Nehmt, das ist mein Leib. Was war das? Das stand nicht im Drehbuch für diesen Abend. Oder doch? Oder war das nur ein peinlicher Ausrutscher? Hatte Jesus vergessen, wie der Abend eigentlich ablaufen muss? Mit diesen fünf Worten brach Jesus mit einer Tradition, die Jahrhunderte überdauert hatte. Noch bevor sich die Jünger von dieser schockierenden Aussage wirklich erholen konnten, lesen wir in Markus 14, Vers 23, und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Jesus segnete das Brot und dankte dann für den Kelch. Es handelte sich dabei wahrscheinlich um den dritten Kelch, der gemeinhin Kelch der Erlösung genannt wird. Das Drehbuch für das Abendmahl wurde wieder aufgenommen. Alles schien wieder normal zu sein. Jesus hatte sich scheinbar wieder an die Tradition erinnert und war jetzt bereit, wieder richtig weiterzumachen. Aber in Vers 24 schockierte er Jesus dann seine Jünger dann erneut, als er sagte, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wieder so ein Ausrutscher. Das konnte kein Versehen sein. Das musste Absicht sein. Das Brot verglichen mit Jesus, der Wein verglichen mit Jesus. Es blieb ein seltsamer Abend für die Jünger. Seltsam und denkwürdig. Ausgerechnet den Kelch der Erlösung verband Jesus mit seinem Blut. Der Wein im Kelch war mit Gewalt hergestellt worden, als die Trauben zerdrückt oder zerstampft wurden, um ihren Saft zu gewinnen. Und nun sollte dieser Wein für Jesu gewaltsamen und blutigen Tod stehen, der den neuen Bund einleiten würde. Es ging um den Bund, von dem die Jünger in Jeremia 31, Vers 31 lesen konnten. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Biblische Bünde wurden immer durch Blut besiegelt. Von der Bedeutung der hebräischen Wörter her wurde ein Bund in biblischer Zeit übrigens auch nicht geschlossen, sondern geschnitten. Komm, lasst uns einen Bund schneiden. Das deutet, denke ich, ebenfalls auf Blut hin, weil bei diesen Bünden oft Tiere zerschnitten wurden. Mit Blut wurde der alte Bund am Berg Sinai geschlossen, als Mose in 2. Mose 24 Blut auf den Altar spritzte und anschließend das Volk damit bespritzte. In Hebräer 9, Vers 22 wird die Bedeutung des Blutopfers hervorgehoben. Dort steht, und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Blutvergießen ist nötig, um Vergebung zu bekommen. Und in 1. Petrus 1, Vers 19 wird erklärt, dass wir losgekauft sind mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Martin hat ja vorhin schon vorgelesen, dass das Lamm unschuldig und unbefleckt und ohne Fehl sein musste. An dieser Stelle muss uns etwas klar sein. Denn der Todesengel damals in Ägypten ließ beim Auszug aus Ägypten nur die Häuser aus, in denen das Blut der Lämmer vergossen worden war. Nur die Häuser, an denen am Türpfosten Blut verstrichen war. Und genauso wirst du einen ewigen Tod erleiden, wenn du nicht das Blut des Lammes für dein Leben oder auf dein Leben aufgetragen hast. Das ist die Verbindung, die Jesus an diesem Abend gezogen hat. Und so wurde dieser Kelch der Erlösung zu einem Bild, das für uns Christen nicht mehr in erster Linie etwas mit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten zu tun hat. Ganz im Ernst, wer von uns denkt beim Abendmahl an den Auszug der Israeliten aus Ägypten? Wahrscheinlich keiner. Und stattdessen ist der Kelch der Erlösung ein Bild geworden für Jesu Opfer am Kreuz, durch das er uns Erlösung geschenkt hat. Jetzt bin ich mir natürlich bewusst, dass es im Zusammenhang mit dem Abendmahl viele Meinungsverschiedenheiten zwischen einzelnen Christen und den unterschiedlichen Konfessionen gibt. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle nur zwei Punkte kurz klarstellen. Erstens, das Brot und der Saft dienen als Erinnerung an den Tod Jesu. Sie werden nicht auf mystische Weise zum Leib und Blut Jesu verwandelt. Keiner der Jünger wäre auf die Idee gekommen, dass das Brot und der Wein irgendwie in den Leib und das Blut Jesu verwandelt wurden. Schließlich war es immer noch bei ihnen im Raum. Und Jesus war noch bei ihnen und er hielt das Brot und den Wein in seinen Händen. Als sie sahen, wie Jesus diese beiden Dinge in den Händen hielt, da erkannten sie sie sofort als greifbare Darstellung einer viel tieferen Wirklichkeit. Das Passamahl war schließlich voll von Symbolen, die vom Gastgeber des Mahls erklärt wurden. Das war ihnen klar, dass Brot und Wein nicht verwandelt wurden. Und zweitens, Wir erinnern uns an seinen einen Tod. Wir wiederholen nicht das Opfer, wenn wir Abendmahl feiern. Einige von euch kommen vielleicht aus einer Tradition, die lehrt, dass Jesus beim Abendmahl immer wieder neu geopfert wird. Die Bibel ist sehr deutlich darin, dass Jesus sein Opferwerk für uns vollbracht hat. Er muss nicht wieder und wieder und wieder geopfert werden. Es muss nichts mehr getan werden, außer zu bereuen und zu glauben, dass er stellvertretend für unsere Sünden gestorben ist. In Hebräer 10, Vers 10 heißt es daher: Nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Aber diese beiden Bemerkungen jetzt nun mal so am Rande. Nachdem Jesus die Jünger sowohl beim Brot als auch beim Kelch der Erlösung überrascht hatte, richtete er den Blick in die Zukunft. Und er sagte in Vers 25: Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, im Reich Gottes. Zu diesem Zeitpunkt sah er vermutlich auf den vierten Kelch, den Kelch der Erneuerung, und spielte damit darauf an, dass eines Tages alles neu wird. Und damit gibt er uns die Zusicherung des kommenden Reichs Gottes, in dem die Gläubigen zu einem weiteren Mahl mit ihrem Herrn versammelt sein werden. Das Mahl, von dem Jesus in Offenbarung 19, Vers 9 sagt: Selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Es war für die Jünger ein ganz besonderes Abendessen. Es war nicht nur ein Passamahl, bei dem an den Auszug aus Ägypten erinnert wurde, es war auch ein Essen, das sie durcheinander brachte. Es war ein Essen, bei dem nichts so lief, wie sie es gedacht hatten. Nichts so, wie es geplant war, nicht so, wie sie es gewohnt waren. Es war ein Essen, bei dem Jesus ihren Blick nicht nur in die Vergangenheit lenkte, sondern genauso auch in die Zukunft. Und daher überrascht es nicht, dass Jesus unmittelbar im Anschluss an das Essen auch noch zwei Vorhersagen und ein Versprechen machte. Sehen wir uns zunächst mal die beiden Vorhersagen an. Die erste Vorhersage lautet gewissermaßen: Ihr werdet mich alle verlassen. Und wir finden sie in Markus 14, Vers 27. Dort sagt Jesus: Ihr werdet alle Ärgernis nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Judas war zu diesem Zeitpunkt bereits gegangen, um seine heimtückische Tat zu begehen. Der konnte also nicht mehr gemeint sein. Jetzt sagte Jesus zu seinen übrigen Jüngern, dass sie alle von ihm abfallen würden. Sie alle würden Anstoß an ihm nehmen. Jesus zitierte hier Sacharja 13, Vers 7, wo es heißt: Schwert, mach dich auf über meinen Hirten, über den Mann, der mir der Nächste ist, spricht der Herr Zebaoth. Schlage den Hirten, dass sich die Herde zerstreue. Allerdings fügte Jesus die Worte "Ich werde" hinzu und bezog sich damit auf Gott selbst. In Wahrheit waren es nämlich nicht Judas oder die religiösen Führer, die Jesus getötet haben. Es warst auch nicht du oder ich. Es war Gott, der Vater selbst. Und wenn Gott selbst den Hirten der Jünger wegnehmen wird, dann werden sich die Jünger zerstreuen. Spulen wir vor zu Markus 14, Vers 50, um zu sehen, wie sich diese Vorhersage erfüllt hat. Dort schreibt Markus nämlich den kurzen, aber deutlichen Satz: Da verließen ihn alle und flohen. Und damit ist die erste Vorhersage eingetreten. Die zweite Vorhersage lautet: Petrus wird mich verleugnen. Angesichts der Vorhersage, dass die Jünger Jesus verlassen würden, sagte Petrus in Vers 29 zu ihm: Und wenn sie alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Petrus war hier wohl beunruhigt, weil er sich in seinem Stolz für etwas Besseres hielt als die anderen. Die anderen, ja, die mögen Jesus vielleicht im Stich lassen. Bei den anderen, ja, da kann man sich das vorstellen. Petrus aber war überzeugt, dass er Jesus niemals im Stich lassen würde. Seine Antwort ist im Griechischen nachdrücklich: Aber ich nicht. Sein Stolz ließ das nicht zu. Da wir alle zum Stolz neigen, habe ich ein paar Bibelverse für uns, über die wir vielleicht ein bisschen nachdenken sollten. Sprüche 16, Vers 18: Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor Stolz, und Hochmut kommt vor dem Fall. Sprüche 28, Vers 26: Wer sich auf seinen Verstand verlässt, ist ein Tor. Wer aber in der Weisheit wandelt, wird entrinnen. Und 1. Korinther 10, Vers 12, darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Alles Verse, die Petrus vielleicht vorher nochmal hätte lesen sollen, beziehungsweise Korinther konnte er noch nicht lesen, aber er hätte vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein sollen. Petrus hielt sich für den Besten. Und deshalb sagt ihm Jesus in Vers 30, dass er es noch schlimmer machen würde als all die anderen. Wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Die anderen werden einmal fliehen. Petrus aber wird dreimal leugnen, bevor die Sonne aufgeht. Also, Petrus nochmal schlimmer. Erwartungsgemäß protestierte Petrus in Vers 31 vehement gegen diese Ankündigung. Er aber redete noch weiter. Auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Der Fairness halber, der nächste Satz, das Gleiche sagten sie alle. Petrus nutzte hier die stärkste Form der Verneinung, die es im Griechischen gibt. Er behauptete nicht nur, dass er eher sterben würde, als ihn zu verleugnen. Er bestand darauf. Er würde ihn auf keinen Fall verlassen. Und er würde ihn auf keinen Fall verleugnen. Klettert mal kurz weiter zu Markus 14, Vers 72. Dann werdet ihr sehen, dass Petrus mit seinen Versprechungen wohl etwas voreilig und ein bisschen zu enthusiastisch war. Dort berichtet Markus dann, und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen. Zwei Vorhersagen hat Jesus gemacht. Und zwei Vorhersagen sind eingetreten. Aber Jesus machte nicht nur diese beiden negativen Vorhersagen. Er gab seinen Jüngern auch ein Versprechen. Jesus sagte, dass diejenigen, die ihm am nächsten standen, ihn verlassen und verleugnen würden. Aber achtet auf die Verheißung in Vers 28. Denn dort sehen wir, dass ihr Sturz nicht tödlich sein würde. Sie würden nicht verloren gehen. Denn Jesus versprach ihnen, wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hergehen nach Galiläa. Im Markus-Evangelium ist das bereits die fünfte Ankündigung seiner Auferstehung. Und irgendwie frage ich mich, ob die Jünger wohl ein Strahlen in seinem Gesicht sehen konnten, als er sagte, dass er in Galiläa wieder zu ihnen stoßen würde. Er würde vor ihnen hergehen und sie würden ihn wiedersehen. Er würde sie wieder einsammeln. Er würde wieder bei ihnen sein. Möglicherweise steht Hesekiel 34, Vers 12 hinter dieser Verheißung. Dort sagt Gott, wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Jesus gab seine Jünger nicht auf. Jesus kam für Deserteure und für Verleugner, für Sünder und Kämpfer, für Stolze und Aufgeblasene, für Verwerfliche und Aufmüpfige, für Lügner und für Versager. Und das ist es, was wir bei seinem letzten Abendmahl sehen. Er würde seinen Leib brechen und sein Blut vergießen, um Menschen, die es absolut nicht verdienen, die Erlösung zu bringen. Jesus feierte das letzte Abendmahl mit Leuten, denen er kurz danach sagte, ihr werdet mich alle enttäuschen und ihr werdet mich alle verlassen, aber für euch mache ich das. Und weil es so etwas Besonderes war, was Jesus seinen Jüngern an diesem Abend erklärt hat, wurde dieses Gedächtnismahl in der frühen Christenheit von diesem Tage an mit Würde und Anstand gefeiert. Das sehen wir beispielsweise in Apostelgeschichte 2, Vers 42, wo Lukas schreibt, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und es ging wohl so lange gut, bis wir zur chaotischen und verwirrten Gemeinde in Korinth kommen. Denn in der total geistbegeisterten Gemeinde in Korinth lief es mit dem Abendmahl offensichtlich nicht mehr so gut. Und letztlich wurde es nötig, dass Paulus ihnen das Abendmahl nochmal erklären musste. Und schlag deshalb mal 1. Korinther 11 auf. Und dort finden wir vier Punkte, die Paulus an die Korinther schrieb, um sie noch einmal an das Wesentliche zu erinnern. Es geht los mit dem Erinnern. Einem Zurückschauen. Paulus gibt in 1. Korinther 11, Vers 23 bis 25 Anweisungen weiter, die er selbst von Jesus bekommen hat. Er schreibt, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Zweimal wird uns in diesem Abschnitt gesagt, dass wir uns daran erinnern sollen, was Jesus für uns getan hat. Und das ist wichtig, denn viele von uns haben eine Art geistlichen Gedächtnisverlust. Wir müssen immer wieder zurückblicken und uns an das erinnern, was Jesus getan hat. Sowohl ganz allgemein in unserem Leben, als auch damals am Kreuz. Weiter geht's mit einem Blick nach vorne und der dazugehörigen Freude. In 1. Korinther 11, Vers 26 schreibt Paulus, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir sollen zurückblicken und uns an das Kreuz erinnern, aber wir sollen auch nach vorne auf den Sieg sehen. Das Brot und der Kelch erzählen die Geschichte der Erlösung und helfen unserem Glauben, sich auf den Höhepunkt der Geschichte vorzubereiten. Den Höhepunkt, der nicht am Kreuz war, sondern der noch vor uns liegt. Wir essen und trinken jetzt in Erwartung eines herrlichen Festmahls, das noch kommen wird. Außerdem sollen wir Buße tun und dabei nach innen schauen. In 1. Korinther 11, Vers 27 und 28 schreibt Paulus, wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Wenn wir uns erinnern, indem wir zurückblicken und uns freuen, indem wir nach vorne schauen, können wir nichts anderes, als nach innen zu schauen, um zu sehen, dass wir Buße tun müssen. Und schließlich sollen wir uns versöhnen, indem wir uns umschauen. In 1. Korinther 11, Vers 28 und 29 schreibt Paulus, der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus dem Kelch, denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Und Vers 33 und 34, darum, meine lieben Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Also wir sollen darauf achten, dass wir in Einheit mit denen leben, mit denen wir in Gemeinschaft sind. Jesus hat uns zu einem einzigen Leib gemacht. Also müssen wir auch entsprechend handeln, wie ein Leib. Das macht Paulus in 1. Korinther 10, Vers 17 deutlich. Denn ein Brot ist's, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Übrigens, kurz nach diesem Abendmahl schüttete Jesus seinem Vater sein Herz aus. Es ist bemerkenswert, dass sein wichtigstes Anliegen die Einheit seiner Jünger war. Wie in Johannes 17, Vers 11 zu lesen ist, wo Jesus betet, ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Und nein, Jesus meinte damit nicht nur, dass wir Gemeinschaft mit anderen Gemeinden in Göppingen haben sollen. Einheit fängt bei uns an. Also sollten wir es zunächst einmal hinbekommen, dass wir eins sind und gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Wir sind multikulturell, multigenerationell, multipolitisch und multimusikalisch. Aber wir sind eins in Christus. Jeder Gläubige hat dieselbe Erlösung, denselben Geist und dieselbe Heilige Schrift. Und deshalb müssen wir diese Einheit bewahren und pflegen und feiern. Das Abendmahl ist ein großer Einheitsstifter. Denn das Kreuz zeigt uns, dass wir zusammengehören. Ich werde mich bemühen, die Einheit zu bewahren. Und ich hoffe, dass ihr das auch tut. Wir sind alle Teil eines Leibes. Und niemand ist besser als der andere. Und so gibt's gleich mehrere Dinge, die uns das Abendmahl lehrt. Mehrere Dinge, die wir beim Abendmahl feiern. Natürlich erinnert es uns daran, dass Gott sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei befreit hat. auch wenn diese Erinnerung bei uns sehr verblasst. Aber es erinnert uns daran, dass damals ein Lamm sterben musste, um Menschen zu retten. Aber es ist eben viel mehr als das. Denn bei diesem ersten und letzten Abendmahl machte Jesus deutlich, dass er es ist, der als Lamm für unsere Sünden gestorben ist. Er ist es, der uns durch sein Blut der Erlösung, Erlösung und ewiges Leben geschenkt hat. Und das Abendmahl zeigt uns, dass wir zusammengehören und als Einheit vorangehen müssen. Denn wir alle haben durch das Kreuz dieselbe Basis und sind letztlich nicht nur eine Einheit, sondern eine Familie. Und das Abendmahl zeigt uns, Jesus ist für Versager wie seine Jünger gestorben. Jesus ist für Versager wie uns gestorben. Und darüber können wir uns freuen. Begonnen habe ich meine Predigt heute mit der Erwähnung denkwürdiger Mahlzeiten. Eine habe ich ausgelassen. Nach der Landung auf dem Mond im Jahr 1969 und nachdem Speckwürfel, Zuckerkekse und Kaffee verzehrt wurden, feierte der Astronaut Buzz Aldrin das erste Abendmahl, das jemals auf der Mondoberfläche gefeiert wurde. Ich glaube, es ist bis jetzt das einzige. Aber er feierte das erste Abendmahl dort oben, weil es ihm wichtig war. Es war zwar unglaublich, dass ein Mensch auf dem Mond gelandet ist, aber ein noch größerer Moment war es, als unser Herr auf der Erde landete. Und auch das feiern wir beim Abendmahl. Amen.